Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 30. September 2025. Heute ist übrigens der große Abschlusstag der Weltwoche Redaktionsschluss. Da arbeiten wir mit Hochdruck bis in die späten Nachtstunden hinein, um Ihnen dann ofenfrisch die neue gedruckte Ausgabe ins Haus zu liefern oder in den elektronischen Briefkasten, wie man ja neuerdings sagt. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Das optimistisch verfasste Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler, einem der bekanntesten Schweizer Aktiengurus, sollte in keinem Regal fehlen. Beim Buch, das derzeit auf der nationalen Sachbuch-Bestsellerliste steht, handelt es sich nicht um einen trockenen Ratgeber, sondern es bündelt das Wissen aus über 50 Jahren Börsenerfahrung des Autors. Es richtet sich an alle, die Verantwortung für ihr Vermögen übernehmen und langfristig Wohlstand aufbauen möchten. André Kistler zeigt auf, wie sich klug, diszipliniert und ohne Spekulationsdrama investieren lässt. Auch für internationale Anlegerinnen und Anleger bleibt der Schweizer Franken ein sicherer Hafen. Die Botschaft lautet: Investitionen in Schweizer Qualitätsaktien lohnen sich heute mehr denn je. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt erhältlich auf buchhaus.ch. Ich wiederhole, buchhaus.ch, André Kistler, Aktien souverän investieren. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Am letzten Sonntag war ich in der Diskussionssendung «Links, rechts, Mitte» bei Servus TV. Das war hochinteressant, mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus zu sprechen, der jetzt ein neues Buch an den Start bringt, das ich mir mit Sicherheit kaufen und das ich auch lesen werde. Und die Grundfrage ist ja, können wir uns diese Migrationspolitik, diese Massenzuwanderung erlauben, wie sie jetzt stattfindet? Und die Antwort lautet ganz klar nein. Offene Grenzen sind der Tod von Freiheit und Rechtsstaat. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie die Grenzen öffnen, wenn einfach jeder ins Land reinkommen kann, mehr oder weniger der will, wenn die Schlauen belohnt werden, die Findigen, die Smarten oder die, die sich's leisten können, diese Überfahrt zu bezahlen, dann zerstören sie das Gewebe unserer Gesellschaft. Dann werden gleich behandelt bzw. fast schon privilegiert jene, die kommen, auf Kosten jener, die schon hier sind. Das ist also sozusagen der gröbste Akt der Entsolidarisierung der Regierenden mit ihrer Staatsbevölkerung und natürlich eben auch Ausdruck jener falschen Auffassung, die darauf abzielt, den Nationalstaat in seinen Grenzen aufzulösen. Und das ist etwas sehr, sehr Gefährliches, dessen man sich überhaupt nicht so recht bewusst ist, nämlich ja eben der Nationalstaat ist die Voraussetzung von Freiheit und Rechtsstaat, denn natürlich, wenn Sie die Grenzen öffnen, es kommen immer mehr Leute, müssen Sie automatisch die Überwachung im Innern erhöhen, Sie haben mehr Kriminalität, Sie haben entsprechende Konflikte, die entstehen und die dann natürlich wieder nach der ordnenden Hand des Staates rufen, plus die ganze Zuwanderungsindustrie, die Betreuungs-, die Integrationsindustrie bis in Schulen, überall hinein, das ist die Folge, eine Kaskade von Problemen, in deren Zuge sich dann natürlich auch der Staat immer mehr ausbreitet. Und das Zweite, der Rechtsstaat, klar, wenn die Grenzen nicht mehr stehen, wenn die Grenzen nicht mehr da sind, dann wird eben auch der Rechtsstaat entgrenzt. Dann haben sie eben auch keine Begrenzung mehr, keine klaren Regeln und keine klaren Verhältnisse mehr. Das ist eine große Gefahr. Auch werden natürlich die Gesellschaften dann nicht mehr so, wie wir es aufgebaut haben, offen sein, sondern man wird natürlich auch den Ausländerhass züchten und so weiter. Das sind die Folgen, die wir jetzt ja schon beobachten können. Deshalb muss diese Migration gebremst werden, gestoppt werden, in dieser Form außer Rand und Band aus dem Ruder gelaufen. Das ist, ich habe es gesagt, die Quittung, also im Fernsehen, die Quittung für eine verantwortungslose Politik, ja, aber auch so eine Gutmenschenpolitik. Man will einfach gut dastehen. Wir sind ja die Edlen. Wir sind erhaben über diese niedrigen Instinkte. Wir sind großzügig. Ja, wer ist da eigentlich großzügig? Man ist großzügig auf Kosten derer, die es dann ausbaden und bezahlen müssen. Also die Migration nach wie vor das zentrale Thema in der Innenpolitik. Neben vielem anderen, vor allem auch der Wirtschaft. Gehen wir in die Nachrichten des Tages. Trumps großer Tag und Netanjahus Entschuldigung. Israel unterstützt den Gaza-Plan des amerikanischen Präsidenten. Trump deutet Zustimmung der Hamas an. Sollte die ausbleiben, hätte Netanjahu die Rückendeckung, die Arbeit zu erledigen. Dies die Schlagzeilen jetzt heute Morgen zu diesem doch aufsehenerregenden Friedensplan. Er sieht vor, erstens natürlich Waffenniederlegung durch die Hamas, Austausch von Geiseln und Gefangenen, dann letztlich politische Abdankung der Hamas, Installierung einer Technokratenregierung in Gaza und darüber ein Board of Peace, ein Verwaltungsrat, ein Aufsichtsrat des Friedens mit US-Präsident Donald Trump an der Spitze. Das ist das Konzept. Damit möchte man diesen biblischen Konflikt, der ja seit Tausenden von Jahren in unterschiedlichen Ausprägungen andauert, zu beenden. Hoffen wir, dass es funktioniert. Hoffen wir, dass es klappt. Bei der Gelegenheit, Staatsbesuch in Washington durch den israelischen Premierminister, hat sich Netanjahu auch entschuldigt bei Katar für diesen Angriff auf die Hamas-Führung in dem Golfstaat, was ja massiv zu reden und auch ganz massiv Kritik ausgelöst hat. Also Donald Trump bleibt hier seiner Devise treu, Frieden herstellen zu wollen in der Ukraine, einer uns natürlich stärker beschäftigenden Kampf- und Kriegszone. Da scheint er jetzt die Tonalität zu verändern. Freie Schussbahn für Zelensky. Wir hören, dass enge Vertraute und Mitarbeiter von Trump, da zum Beispiel sein Sondergesandter Kellogg auf Fox TV gesagt hat, jawohl, wir haben den Ukrainern erlaubt, jetzt tiefe Ziele anzugreifen, weit im russischen Gelände, also die massive Eskalation. Und es wird auch darüber nachgedacht, den Ukrainern Tomahawk Mittelstreckenraketen mit 1500 Kilometer Reichweite und 900 Kilogramm Sprengstoff zur Verfügung zu stellen, um da Russland in Schwierigkeiten zu bringen. Die Russen beschwichtigen, wiegeln ab und sagen, das sei kein Gamechanger. Wenn es da neue Waffen gäbe, ändere sich qualitativ überhaupt nichts. Man werde die Ziele erreichen, bis man die eigenen Sicherheitsinteressen in der Ukraine entsprechend sichergestellt habe, nach den Forderungen, die Oblasten, diese territorialen Gewinne abzusichern, inklusive Krim, die Ukraine zu entwaffnen als aus russischer Sicht aggressiver Staat gegen russischsprachige Minderheiten und gegen Russland. Kein NATO-Beitritt, Sicherheitsgarantien ja, aber nicht durch NATO-Truppen und auch nicht durch die EU. Da müsste wohl Indien, China und vielleicht auch müssten die Vereinigten Staaten von Amerika dann in die Hosen steigen. Das sind die russischen Forderungen, die seit 2022 immer die gleichen sind. Konsistent, aber ignoriert, vor allem auch bei unseren Medien. Da werden den Russen ja allerlei Motive unterstellt. Man möchte die ganze Ukraine erobern, aber nicht nur die Ukraine. Man möchte die NATO angreifen, da seien bereits Pläne vorhanden. Und so deutet man natürlich auch jetzt diese Drohnen und entsprechenden auch Flugzeugvorfälle, über die wir auch schon gesprochen haben in dieser Sendung. Mit anderen Worten, eine nach wie vor brandgefährliche Situation. Und was mich natürlich mit einem mulmigen Gefühl ausstattet, ist diese Kriegsversessenheit, jetzt auch auf Seiten natürlich der EU. Ich habe darüber schon oft hier mich geäußert. ein deutscher Kanzler Merz, der gewissermaßen eine militaristische Rhetorik pflegt und sagt, wir müssen wieder die Nummer eins werden bei konventionellen Streitkräften in Europa und Russland muss auf jeden Fall besiegt werden, militärisch. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, was das bedeuten würde. Nichts ist gefährlicher, als wenn sie eine Atommacht an den Rand einer militärischen Niederlage bringen, weil dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Atommacht nukleare taktische Sprengkörper einsetzt, um diese Niederlage, die dann natürlich, und das ist ja auch das Motiv dahinter, die aktuelle Regierung in existenzielle Nöte bringen würde. So gesehen würde dann dieser Krieg so zur selbsterfüllenden Prophezeiung, denn Russlands Präsident Putin hat ja immer gesagt, das ist der Versuch der strategischen Schwächung. Man will uns in die Knie zwingen und man will natürlich Russland destabilisieren. Es gibt da konkrete Pläne, habe ich auch schon gehört, aus den Vereinigten Staaten, vor allem in der neokonservativen, aber auch weit, auch in republikanischen Kreisen, dass man am liebsten Russland aufspalten würde, gefügig machen, um dann eben eine Front sozusagen schließen zu können gegen China. Das sind hier die Planspiele. Jetzt können wir wehklagen, wir können jammern, wir können uns darüber aufregen, aber das ist die Situation, das ist die Geopolitik. Hier das ewige Ringen der Großen, die Rivalitäten, aus meiner Sicht natürlich überhaupt nicht im Interesse der Europäischen Union, schon gar nicht im Interesse eines Kleinstaats wie der Schweiz, aber wir haben hier überhaupt nichts zu melden. Wir sind hinter den Bergen ein kleines Land und wir haben dafür zu sorgen, dass wir nicht in diesen Krieg der Leviathane, der Großraubtiere, hineingezogen werden. Aber dieses Bewusstsein fehlt meines Erachtens in der bundesrepublikanischen Politik weitgehend. In den Medien sehe ich eigentlich auch nichts. Und das ist schon sehr beunruhigend und irgendwie auch verstörend, dass gerade in Deutschland, in der Bundesrepublik, die ich immer sozusagen als Friedensgelände empfunden habe. Und wenn ich mich da erinnere an Willy Brandt, an Helmut Schmidt, auch an einen Gerhard Schröder, andere, an einen Helmut Kohl und vielleicht am Anfang sogar an eine Angela Merkel, das sind Politiker gewesen, die noch so dieses Friedensbewusstsein gelebt haben und aus dieser historischen Erfahrung geschöpft haben, die ja gezeigt haben, dass jetzt diese militärische Politik auch verbunden mit einer aggressiven Außenpolitik und einer entsprechenden auftrumpfenden Rhetorik, dass das ja jetzt nicht unbedingt in der deutschen Geschichte die erfolgreichste Außenpolitik aller denkbaren Varianten gewesen sei. Aber da möchten wir natürlich niemandem zu nahe treten. Gibt natürlich auch Gründe dafür und auch lobenswerte Gründe, die diese Aggressionspolitik betreiben in der deutschen Politik. Würden ja von sich behaupten, wir sind überhaupt nicht aggressiv. Aggressiv ist nur der andere, das sind die Russen und wir wollen eben auf der richtigen Seite stehen. Wir wollen uns nicht dem Aggressor anschließen, wir wollen uns dem entgegenstellen. Und wir können als Deutsche auch nicht dem Kreml die Hand geben, wenn zwischen unseren Staaten die Grenzen verschoben werden. Das sind ja alles naheliegende, auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbare Argumente, aber der entscheidende Fehler, meine Damen und Herren, besteht eben darin, dass das eine moralische Betrachtung oder eine geschichtsmoralische Betrachtung ist mit dem Ziel, da Lasten und Schulden abzutragen, die man glaubt, immer noch mitschleppen zu müssen. Und eine moralische Betrachtung ist eben in der Außenpolitik irreführend, weil dort die Interessen ins Zentrum gerückt werden müssen. Die Interessen sind entscheidend. Das heißt nicht, dass man amoralisch, antimoralisch oder bösartig handeln sollte. Nein, man muss im Einklang mit den eigenen Interessen handeln. Und Deutschland, die Bundesrepublik, hat ein Interesse an Frieden in Europa. Die Bundesrepublik hat auch aus ihrem Selbstverständnis heraus ein Interesse daran, als Friedensmacht zu gelten. Und wenn man Frieden macht, dann hat eben gerade Deutschland mit der ehemaligen Teilung, stellen Sie sich das einmal vor, diese Symbolträchtigkeit, hier irgendwo auch die Aufgabe zwischen West und Ost zu schlichten als Verbindungsglied. Aber in der aktuellen deutschen Politik ist es ja nicht mal möglich, eine Brücke zu schlagen zum eigenen Osten. Der wird ja auch ausgegrenzt hinter der Brandmauer, weil dort die falsche Partei gewählt wird. Also das sind schon interessante Themen, die wir da von außen mit wohlwollender Distanz begleiten können. Zelensky meldet Rückeroberung von Gebieten in der Ostukraine. Zelensky wieder in Uniform oder Designeruniform, hier mit ganz klaren, dezidierten Ansagen. Man würde jetzt die Russen zurückdrängen an dieser Front im Osten, auch Südosten entsprechend. Ja, ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Ich informiere mich da über den Frontverlauf auf dem Portal Military Summary und die scheinen mir ziemlich neutral zu sein. Und ich habe mir gerade gestern die Sendung angeschaut, Military Summary, und da sehen Sie oder wird argumentiert, und zwar sehr überzeugend mit vielen Belegen, dass die Russen vorstoßen. Also die Russen haben sowohl bei Siversk, das ist da etwas nördlich, also südlich von Kharkiv, stoßen sie vor, haben sie da schon mögliche Durchbrüche erzielt. Dann auch im Süden, in der Gegend von Saporischschja, das ist dieses Kernkraftwerk, erinnern Sie sich vielleicht noch, am Anfang ist dieser Begriff immer in den Nachrichten gekommen. Auch dort sind die Russen vorgestoßen. Es gibt Gegenangriffe, aber Tatsache ist, die Russen rücken vor, wenn auch langsam, mit hohen Verlusten. Aber das ist ein Krieg, und ich sage das mit aller Vorsicht, ich stehe da nicht an der Front, aber das ist das, was ich lese, was ich aufnehme. Das ist natürlich ein Krieg, der auf der einen Seite wie der Erste Weltkrieg läuft, also mit klaren Stellungen, aber auf der anderen Seite eben nicht mit diesen Massenangriffen, die dann zu unzähligen Toten führen, sondern das läuft eher anders, dass die Russen versuchen mit Drohnen, mit Artillerie, zuerst die ukrainischen starken Stellungen, die seit Jahren da aufgebaut wurden, zu beschießen und dann mit ganz kleinen Einheiten vorzustoßen, weil man eben nicht diese massive Truppenpräsenz da hat, wie das vielleicht quasi intuitiv angenommen wird, wenn man von außen dieses Kriegsgeschehen betrachtet. Also die Russen rücken vor. Nach meiner Beurteilung kann keine Rede davon sein, dass die Ukrainer die Russen zurückdrängen. Die Frage ist eher, wie lange hält diese ukrainische Front noch und was machen jetzt die Amerikaner, wenn sie eben Tomahawk-Raketen und so weiter schicken, was ist da der Einfluss? Aber in aller Regel, auch in dieser Frage, muss man sehen, solange keine Bodentruppen geschickt werden aus dem Westen, da können sie eben auch bei materieller Überlegenheit oder bei Top-Waffen, die sie da einer Seite zur Verfügung stellen, die ja selber große Mühe hat, Leute zu rekrutieren, an die Front zu bringen, können sie eben nur begrenzte Wirkung auslösen. Und je mehr sie die Russen dann wieder in Bedrängnis bringen, dann sind wir wieder in dieser apokalyptischen Nuklearfalle. Es wird desto gefährlicher, je mehr sie eben eine Atommacht in die Ecke treiben. Also eine verfahrene Situation und jederzeit, das muss man sich auch bewusst sein, kann irgendetwas passieren. Es gibt natürlich auch Kräfte, die an einer Eskalation ein Interesse haben. Das Baltikum, Polen, die Ukraine, die wollen natürlich die Vereinigten Staaten immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen. Klar. Und die große Frage für mich ist, was ist das Motiv von US-Präsident Donald Trump? Ich gehe davon aus, nach wie vor, dass er Frieden machen möchte. Er zieht jetzt die Schrauben an, um die Russen an den Verhandlungstisch zu ziehen. Wobei, wenn Sie sich in Russland umhören, haben Sie dann die Version, dass man sich eigentlich mit den Amerikanern schon auf einen Friedensplan geeinigt hätte und so weiter. Da gibt es verschiedene Gerüchte, die wir nicht kommentieren können, die jetzt herumgeistern. Aber wenn Trump sich nicht völlig neu positioniert, dann geht es ihm darum, mit dieser Eskalation oder vielleicht kontrollierten Eskalation, wenn es denn eine ist, Druck auszuüben auf Russland, um bestimmte Zugeständnisse zu erwirken, die er nach seiner Auffassung noch nicht bekommen hat. Hier kann ich nur spekulieren und hoffen, und die Hoffnung geht natürlich dahin, dass das Schlimmste vermieden werden kann. Prozess in Hamburg. Christina Block nennt Ex-Mann Hensel paranoid. Dieser Prozess um die Familie Block mit den Blockhaus-Restaurants, glaube ich, da sind sie bekannt geworden. Das ist eine unglaubliche Tragödie. Da geht es ja darum, dass die Mutter ihr Sorgerecht verloren hat oder dass man ihr das wegnehmen will oder wollte bezüglich den Kindern. Ja, und das passiert dann eben, wenn Mütter gewaltsam von ihren Kindern getrennt werden. Das kann dann zu entsprechenden Verhaltensweisen führen. Hier ist es, glaube ich, zu einer Entführung sogar gekommen. Ja, der eine Tragödie, ein Drama, sozusagen ein Klassiker aus der familiären Situation. Drinnen Lob, draußen Protest. In Stralsund erhält Angela Merkel den höchsten Landesorden Mecklenburg-Vorpommerns und ruft zum Kampf für die Rechte aller auf. Doch im Nordosten dominiert mittlerweile die AfD die Umfragen. Ja, Frau Merkel hat es eben auch übertrieben mit ihrer linken Politik und vor allem auch mit der Ausgrenzung und Stigmatisierung all jener, die ihre Politik kritisiert haben. Das ist für mich eigentlich der größte Fehler, den sie gemacht hat, neben der Energie- und Klimapolitik, Migrationspolitik, Öffnung der Grenzen, teilweise Suspendierung von Artikel 16 des Grundgesetzes, Asylparagraph. Und dann die, die da nicht mitgemacht haben oder sie sich dagegen gewendet haben, die wurden dann ausgegrenzt von der Kanzlerin damals als ja, Nazis, Extremisten und so weiter. Und damit züchten sie natürlich auch Unbehagen, Groll in der eigenen Bevölkerung. Angela Merkel, die ja so sachlich, fast spröde begonnen hat, ist am Schluss als ganz große Spalterin da aus dem Amt gestiegen. 100% Zoll auf Indiana Jones. Der US-Präsident Donald Trump will alle Filme, die nicht in den USA hergestellt werden, mit 100% Zöllen belegen. Habe nicht gedacht, dass Hollywood auch schon so angeschlagen ist, dass sie sich mit dieser Zollpolitik glauben verteidigen zu müssen. Allen Kreml-Einflüssen zum Trotz, Moldau gibt Pro-Europäern erneut die absolute Mehrheit. Ja, der Kreml-Einfluss, ich glaube, der Kreml-Einfluss in der Moldau ist geringfügig, wenn man das misst am Einfluss der Europäischen Union auf diese Wahlen. Ich habe mal gehört, in Moskau, gut, ist vielleicht auch eingefärbt, einseitig gesehen, damals aber in Gesprächen im letzten Jahr hat man mir gesagt, pro Kopf der Bevölkerung hätte es also in der Moldau die meisten NGO-Beauftragten der Amerikaner und der Europäischen Union, da wird sozusagen der Bürger dauerbedröhnt. Kirchenkritik an Kickl-Rede in Österreich bei FPÖ-Parteitag. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Franz Lackner, warnt vor parteipolitischer Instrumentalisierung der Religion. Ja, da hat er recht. Allerdings sehe ich oft, wenn ich in die Schweiz blicke, dass die Kirchen selber die Politik instrumentalisieren, gewissermaßen ihre eigene Institution, indem sie sagen, die Kirchen sind für diese und diese Zuwanderungspolitik, die Kirchen sind für die Konzernverantwortungsinitiative, für das Lieferkettengesetz und so weiter. Also die Kirchen und gerade diese Kirchenfürsten mischen sich ja nicht selten allzu oft in die Politik ein und kritisieren jetzt Politiker, die sich die Religion anzuschminken scheinen. Das ist ein interessanter Widerspruch. Das große Scheitern in Wien bei der Integration von Kindern mit Behinderung. Für mich interessant, dass sie offensichtlich auch in Österreich diesen Grundlagenirrtum der integrativen Schule haben, wo man also versucht, alle in eine Klasse hineinzubringen. Das ist der größte Unsinn, dass man das gemacht hat, dieser Gleichheitsfimmel. Früher, als ich noch in die Primarschule gegangen bin, gab es natürlich unterschiedliche Schulen, vor allem für Kinder dann auch mit kognitiver Behinderung. Es gab auch Sonderschulen für die, die jetzt nicht behindert waren, aber einfach in der Schule Mühe gehabt haben. Damals hat man nach Leistung gefiltert und das ist auch richtig so. Und jetzt möchte man eben nicht mehr über Leistung filtern, sondern man möchte die Leistung im Grunde ausschalten. Die integrative Schule ist eine Kriegserklärung an die Leistungsgesellschaft und die Leistung und die Kriegserklärung an die Leistungsgesellschaft ist letztlich eine Kriegserklärung an den Frieden und die Offenheit und die soziale Mobilität in unserer Gesellschaft. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily International. Melde mich da morgen wieder zurück nach einem sicherlich intensiven und lustigen Abschlusstag hier bei der Weltwoche. Machen Sie es gut und ja, bleiben Sie auf unseren Kanälen dran. Ich melde mich zurück.